Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
Ganz wichtig. Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Wir fragen heute wieder, was liest eigentlich? Und wir sind ja alle jetzt schon, also spätestens jetzt, sind wir in Weihnachtsstimmung. Ganz wichtig. Und der ein oder andere hat sich vielleicht auch schon mal auf dem Weihnachtsmarkt rumgetummelt. Und der ein oder andere hat sich sicherlich auch gefragt, wie kommen eigentlich die ganzen Stände dahin? Wie ist denn das eigentlich, wenn man da so einen Stand hat? Das haben wir uns zumindest gefragt, Anne und ich. Und dann haben wir gesagt, wir müssen doch mal jemanden fragen, der sich damit auskennt. Und in diesem Sinne begrüßen wir ganz herzlich Dominik Hermit. Hallo. Grüß Gott. Hallo.
Hallo.
Hallo, einen schönen guten Tag.
Dominik Hermit ist Geschäftsführer vom Sportkreis Stuttgart e.V. Und ihr habt einen ganz, ganz tollen Stand auf dem Weihnachtsmarkt in Stuttgart. Ich habe es ja eben schon einleitend gesagt, so ein Stand, also wo finden wir den denn eigentlich? Wo ist denn der in Stuttgart? Für diejenigen, die hier aus dem Umkreis sind. Und was macht diesen Stand eigentlich so besonders?
Okay, also muss ich ein bisschen ausholen.
Sehr gerne, sehr gerne.
Das ist nicht der Stand des Sportkreises Stuttgart. Wir sind ja die Dachorganisation aller Stuttgarter Sportvereine, aber wir haben einen zweiten gemeinnützigen Verein, um den wir uns kümmern, und das ist die Stuttgarter Sportförderung. Ist auch ein eingetragener Verein, ein klassischer Förderverein in diesem Sinne. Und wir als Sportkreis organisieren den sozusagen für die Stuttgarter Sportförderung. Das ist ein rein ehrenamtlich arbeitender Vorstand und deswegen haben wir das mit übernommen. Wir haben diesen Stand schon Ewigkeiten. Also der Förderverein wurde 1978 gegründet und ein paar Jahre danach hatten wir dann den allerersten Stand auf dem Weihnachtsmarkt. Also der geht jetzt, so würde ich mal sagen, irgendwas zwischen 35 und 38 Jahren treiben wir jetzt diesen Stand auf dem Weihnachtsmarkt. Und der Standort ist direkt auf dem Marktplatz, also ideal, weil es immer der gleiche Standort ist, nämlich direkt vor dem Rathaus. Wenn man aufs Rathaus drauf schaut, linke Hand geht es doch da so, durch so eine kleine Passage durch. Und genau an diesem Eck stehen wir seit Anbeginn der Zeit, also unserer Zeit auf dem Markt.
Ist das eigentlich üblich, dass man den Standort nicht wechselt?
Ich glaube nicht. Wir haben aber da so ein, also Platzrecht ist das falsche Wort. Der Punkt ist der, du brauchst ja, da kommen wir nachher wahrscheinlich noch dazu, jede Menge Unterstützungsleistung auch über das reine Glühwein- oder Punschverkaufen hinaus. Und die Stadt Stuttgart, hier das Rathaus in diesem Fall, unterstützt uns eben logistisch. Das heißt, wir können in der Autowaschhalle, haben wir unsere Spülmaschine stehen, und wenn man die dann über den ganzen Markt fahren müsste, wäre das ja ewig, weil das sind hunderte und tausende Tassen am Tag, die man da zum Spülen bringen muss, weil sonst bräuchten wir bei uns und stand wieder eine Spüloption und so weiter. Und so ist es entstanden, dass wir eigentlich immer diesen Platz haben. Und vielleicht in dem Zusammenhang auch ganz lustig die Idee, dass die Stuttgarter Sportförderung mal so einen Glühweinstand doch ausprobieren könnte. Die geht auf die Gründungsmitglieder zurück, und das war damals der Bürgermeister Dr. Gerhard Lang, also einer unserer Bürgermeister in Stuttgart, der irgendwann mal gesagt hat, man könnte doch einen Glühweinstand auf dem Weihnachtsmarkt machen.
Okay.
Sinn und Zweck ist einfach, Geld einzunehmen, um den Stuttgarter Nachwuchsleistungssport, also sprich junge Damen, junge Herren, die schon so eine Art, wie soll ich sagen, so ein bestimmtes Leistungsniveau haben, aber noch in keine sportliche Förderung reinpassen oder reinkommen. Wir haben ja dann, wenn du auf der Top-Ebene unterwegs bist, haben ja jede Menge Unterstützungssysteme im deutschen Spitzensport oder im deutschen Leistungssport. Das haben wir auf dieser Ebene nicht. Und so entstand die Idee, eben jährlich Geld über Punsch- und Glühweinverkauf zu generieren, um eben diese jungen Nachwuchssportlerinnen und Sportler zu unterstützen. Das war so die Grundidee hinter dem ganzen Ding.
Und warum fiel die Wahl ausgerechnet auf Glühwein bzw. Heißgetränke? Weil heutzutage gibt's ja quasi alles auf dem Weihnachtsmarkt. Da war das ja dann schon eine aktive Entscheidung.
Also ich sag's mal so, die Vorstandssitzungen der Sportförderung haben sehr oft im Rathaus stattgefunden in dieser Zeit. Und dieser Gedanke entstand auch während eines Weihnachtsmarktes. Also so muss es gewesen sein. Ich habe es nur auf zweiter Hand von der Person, die den Glühweinstand jetzt jahrzehntelang praktisch betreut hat. Und der hat gesagt, die sind halt dann da in dem Sitzungszimmer gesessen. Und dann hat man halt überlegt. Und dann hat der Bürgermeister gesagt, man könnte doch auch einen Glühweinstand machen. So, also so muss es gewesen sein.
Aber es ist ja eigentlich auch schön, weil wenn es was ist, was man selber gerne mag, ist man natürlich dann auch irgendwie, ja, also das ist ja, glaube ich, nochmal ein ganz anderer Drive dann dahinter, ne? Sowas da ist entsprechend zu bewegen. Weil Sie haben es ja gerade eben schon gesagt, das finde ich nämlich tatsächlich, das habe ich mich wirklich schon oft gefragt, wie man das eigentlich logistisch schafft. Ja, also man kann natürlich irgendwie, keine Ahnung, man hat da eine Vorstellung, da wird jetzt früh irgendwie alles hingeliefert, was man jetzt so braucht, aber dann wird der Stand ja betrieben und unterm Tag passiert ja viel. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Also wann fangen Sie denn an mit der Planung? Fangen wir mal ganz vorne an, ja? Also der Stand, den gibt es, man weiß, es wird auch nächstes Jahr 2023 wird es auch wieder diesen Stand geben. Wann fangen Sie denn mit der Planung an?
Also auch da müsste ich noch einen Schritt vor den Start gehen, weil es ist auch eine ganz unterhaltsame Geschichte. Ich habe es ja gerade gesagt, die Person, die den Stand praktisch über jetzt fast 3 Jahrzehnte organisiert hat, ist im Januar diesen Jahres leider verstorben, einfach ja krank geworden und verstorben. Er war auch eben bei uns im Sportkreis Vizepräsident und von daher kannte ich schon Ewigkeiten. Aber er hat das immer in der Hand gehabt, das Heft in der Hand gehalten. Und so haben wir jetzt praktisch ein Erbe angetreten, ohne genau zu wissen, wie es eigentlich geht, sage ich es mal so.
Und dann fest in seiner Hand.
Dann habe ich nach seinem Tod die ganzen Unterlagen in seinem Haus geholt und dann habe ich das mal alles durchforstet. Und wir hatten ja jetzt pandemisch bedingt 2 Jahre keinen Weihnachtsmarkt. Da haben wir dann hier aus dem Büro raus für die Glühweinliebhaber dann eben kartonweise das abgegeben. War auch eine lustige Aktion, also wirklich eine lustige Aktion. Aber der Weihnachtsmarkt selber ist schon eine Herausforderung. Also wir haben begonnen, das beginnt ja letztendlich mit der Beantragung. Also zuerst mal brauchst du ja überhaupt eine Zulassung, um einen Glühweinstand betreiben zu dürfen. Also das ist das allererste, das macht ja bei uns in Stuttgart die In Stuttgart, unsere Veranstaltungsgesellschaft, ist der Ausrichter des Weihnachtsmarkts, genauso wie vom Cannstatter Wasen oder vom Stuttgarter Frühlingsfest oder vom Weindorf. Ist genau dasselbe. Also stellst du dann da einen Antrag. Soweit, so gut. Und dann kommt auch irgendwann die Genehmigung. Du weißt aber dann bis eine Woche vor Veranstaltungsbeginn nicht, wo dann tatsächlich der Standort ist. Als nächstes geht's ja, also es sind viele verschiedene Bausteine. Also der Stand gehört uns und der ist eingelagert. Hier in Cannstatt, in so einer offenen Lagerhalle. Da liegt der einfach dann das ganze Jahr, weil wir brauchen ihn ja nur auf dem Weihnachtsmarkt. Und dann war der jetzt ja 3 Jahre sozusagen eingelagert. Dann haben wir den mal vor 4 Wochen und das war so der Beginn der heißen Phase der Vorbereitungen, weil sich alles konkretisiert hat. Vor 4 Wochen haben wir den einfach mal rausgezogen. Und damit ging es schon mal los, weil der wurde offensichtlich 2019 ein bisschen feucht eingepackt.
Oh nein.
Ja, da hat es wahrscheinlich geregnet beim Abbau. Und dann haben wir den zuerst mal vom Schimmel befreit vor 4 Wochen. Das war so die erste offizielle Aktion mit Hochdruckreiniger und allem möglichen. War aber unterhaltsam. War okay. So. Und dann in der Vorbereitung, irgendwie muss ja der Stand dahin. Mhm. Ne? Also dann brauchst du einen LKW, der fährt wieder nicht Samstag, Sonntag. Gleichzeitig hat aber der Veranstalter gesagt, Aufbau muss Samstag oder Sonntag sein. Dann haben wir auch keine Bedienungsanleitung für den Stand, sondern die Einzelteile haben halt eine Nummer 1, 2, 3, 4. Dann kann man sich das schon so vorstellen, das ist so ähnlich wie Puzzlebau.
Oh Gott.
Nur, dass es halt nicht 500 oder 1000 Teile sind, aber doch mehr als genug. Dann haben wir in den Unterlagen gefunden, dass da immer 2 Schreiner dabei waren. Und dann haben wir eine Holzbaufirma, dann haben wir die kontaktiert und haben gesagt, ja, wir können die 2 wieder schicken. Das war auch Glück, weil das waren die einzigen, die das tatsächlich schon mal gebaut hatten. Und dann haben wir die, aber Samstag, Sonntag schaffen wir nicht. Dann sind wir bei in Stuttgart.
Da gibt's auch keine Ausnahme, oder? Das ist halt ein Weihnachtsmarkt. Die Stadt sagt Samstag, Sonntag, super.
Dann hat meine Kollegin, die das ganze Ding organisiert hat, die hat dann wieder bei in Stuttgart angerufen und ich sagte, ja, ihr könnt auch Montag aufbauen. Da war die Kuh mal vermeintlich. Okay. Dann haben wir aber noch weitere Aufbauhelfer gebraucht. Dann haben wir noch aus diesem alten Team von 2019, 18 und noch ein paar Jahre davor noch 2 Feuerwehrleute bekommen und dann noch so einen uralten Zugehörigen zum Weihnachtsmarkt. Und dann kam der LKW an und dann hat man das halt alles abgeladen. Und dann hat man versucht, das Puzzle zusammenzusetzen. Parallel dazu, das ist vielleicht auch das Wichtigste, ist, da arbeiten ungefähr 25 bis 30 Leute. Also die den Stand, also die Glühwein zapfen und Geld, die den Stand sozusagen umtreiben. Da waren viele dabei, die das halt in früheren Jahren schon gemacht haben, die dann auch in so Zweierteams oder Dreierteams arbeiten, die kennen sich schon ewig. Und was wir jetzt in den ersten 6 Tagen festgestellt haben, dass jedes Team das so ein bisschen anders sich hinrichtet. Also die einen haben die Tassen da und die anderen haben sie da und die anderen haben sie lieber hinter sich. Und das muss man halt, das haben wir innerhalb von 2 Tagen akzeptiert, dass das einfach so ist. Das heißt, wir haben die Grundinfrastruktur des Standes fest gebaut und die richten sich dann die Kanister und
was also drin alles in Bewegung. Ja.
Das Problem ist, dass da ja immer ein Schichtwechsel ist. Wir arbeiten ja in 2 Schichten. Die erste Schicht geht um 10 und geht bis 3:30 und die zweite Schicht dann von 3:30 bis um 9, beziehungsweise am Wochenende bis um 10. So, dann haben wir zu einem, weil wir haben das ganze Ding umgebaut. Also der Stand ist die Hülle dieselbe, aber wir haben bis 2019 mit Gas gekocht und haben jetzt auf Durchlauferhitze umgestellt. Weil Gas hat immer eine Sondergenehmigung gebraucht, aber der Weihnachtsmarkt war eigentlich schon verboten, haben wir aber als gemeinnütziger Verein halt noch bekommen. Jetzt leben wir aber in Zeiten, wo wir ja auch ein bisschen nachhaltiger, würde ich mal sagen, unterwegs sein sollten. Von daher haben wir in dem Zuge der Vorbereitung auch den ganzen Stand eigentlich umgebaut. Also das heißt, wir haben es komplett auf Strom umgestellt, haben komplett auf LED umgestellt und Heizung braucht ja auch irgendwas, wenn es jetzt kalt wird. Und es wird jetzt kalt, zum Glück, gut für den Glühwein, haben wir eben auf Infrarotheizungen umgestellt. Das heißt, alle Mitarbeiter, die den Stand schon kannten, haben den von außen noch erkannt. Innen ist er jetzt natürlich anders. Logisch, ne? Aber dann haben wir hier zu so einem Probezapfen, also das ist wie in der Wirtschaft, wenn du das Bier rauslässt, also so funktioniert das. Hat halt, ist einfach, aber hat natürlich schon so seine Feinheiten. Einschalten, aufheizen, Kanister wechseln und so weiter und so weiter. Das war ganz unterhaltsam. Da waren dann so 20 da, aber also beim Probezapfen hier bei uns vorm Haus. Aber dann, wenn es halt in den Echtbetrieb geht, ist es halt nochmal anders. Und dann ist jede Bedienungsanleitung so gut schreiben, wie du willst. Sie hat im Prinzip immer Fehlerpotenzial. Also von daher, aber jetzt sind wir 6 Tage durch. Es war jede Schicht mal da. War am Anfang ist ein bisschen aufwendig, das dann jedem nochmal zu erklären. Dann haben wir die Hütte eben auch aus, sage ich einmal, ökologischen, nicht nur, aber auch aus ökonomischen Gründen, gibt es jetzt außerhalb des Standes einen Zentralschalter und der muss abgeschaltet werden, weil dann ist die Bude einfach dunkel. Also dann brennt nicht unnötig Strom oder sonst irgendwas. Also geht nichts durch. Und das muss man natürlich zuerst mal üben. Das war jetzt die erste Woche eigentlich so die größte Geschichte, aber die sind alle, das läuft jetzt alles gut durch. Dann kam das nächste Problem. Wir haben gesehen, wie viel Wechselgeld man eigentlich braucht am Stand und wussten, wie viel wir die Jahre davor hatten. Und dieses Jahre davor haben wir schon aufgestockt, aber es ist unglaublich, wie viel Tonnen 1-Euro-Münzen, 2-Euro-Münzen und 50er man da braucht. Also ich weiß es nicht, was wir schon geschleift haben, weil das ist auch so ein Phänomen. Alle zahlen mit 20 oder mit 50 Euro Scheine. Das ist echt irre.
Aber da muss ich jetzt echt mal kurz einhaken. Also inzwischen, also dank Corona und allem, was dazugehört, hat ja tatsächlich das bargeldlose Zahlen ja schon zugenommen. Also nur, dass man einfach mit dem Handy zahlt. Ich meine, bequemer geht's ja eigentlich gar nicht mehr. Deshalb wundert mich das jetzt total, dass sie jetzt auch noch das Wechselgeld aufstocken mussten. Ist es wirklich, also dass die Leute da bar zahlen?
Ja, die, ganz irre. Also ich meine,
okay.
Wir hatten das auf dem Schirm. Wir haben sogar mit so einem Anbieter schon Kontakt aufgenommen gehabt für das bargeldlose Zahlen. Weil das ja für uns auch den Aufwand reduziert. Ne? Also je mehr Leute mit dem Handy oder mit der EC-Karte bezahlen, desto weniger Aufwand haben wir. Ist logisch. Und es wird dann auch gleich verbucht und so 10 Minuten abends dann die Scheine da in die Kasse rein. Beziehungsweise das Team, das die Spätschicht macht, die zählt es dann in die Kasse, schreibt drauf, wie es ist. Und wir müssen es ja morgens kontrollieren, dass das nachher zusammenpasst. Ne? Das haben wir uns für nächstes Jahr, haben wir vertagt auf nächstes Jahr, das bargeldlose
Zahlen. Also das geht gar nicht. Man kann bei Ihnen jetzt aktuell nicht bargeldlos zahlen.
Und ich glaube, man kann fast niemand, also bei den Profiständen kannst du es zahlen, bei uns kannst du es de facto nicht bargeldlos bezahlen.
Also bares ist bares, ne?
Ich glaube, mit einem Weihnachtsmarktstand verbindet man auch irgendwie Bargeld. Generell mit so Märkten doch
echt
schon.
Oh.
Du gehst halt zum Flohmarkt auch nicht mit einer Karte.
Erst nach 6 Tagen haben wir das im Ruf, wie viel Wechselgeld man braucht und wie viel 5-Euro-Scheine und so weiter. Das passt jetzt, da haben wir halt jetzt 5 Tage geübt, sage ich mal so. Mittlerweile wissen wir auch, wie wir das mit dem Nachbestellen vom Glühwein machen. Wir verkaufen ja roten und weißen, also Glühwein aus Weißwein heißt es offiziell. Und dazu noch einen alkoholfreien Punsch, das sind die 3 Sachen, die wir haben. Und da brauchst du ja auch eine Bestellsystematik, weil der Weinlieferant, der kommt immer morgens. Das heißt, wir brauchen dann nachts, wenn der Stand zumacht, um 9 oder um 10, brauchen wir Nachricht, wie hoch der Bestand ist. Und dann sind die Tage unterschiedlich. Also wenn es so wie gestern zum Beispiel so ein Tag ist, wo es 4-5 Stunden nachmittags so leicht Nieselregen ist, da finden nur wenige auf dem Weihnachtsmarkt. Mhm. Wenn es aber so ist wie letzten Donnerstag, Freitag oder Samstag, dann ist da halt einfach bombenvoll. Also einfach bombenvoll. Und dann geht auch was. Und dann darf halt 2 Sachen dürfen nicht passieren. Das eine ist, dass das Wechselgeld ausgeht und das zweite, dass der Wein ausgeht. Na, das ist schon blöd. Ja. Aber wie gesagt, da haben wir jetzt ein Wochenende hinter uns, das hat auch geklappt. Wir haben dann auch, am Samstag war es tatsächlich eng mit dem Wechselgeld und am Sonntag auch. Dann hatte ich die Idee, das muss doch so, wie es SB-Automaten gibt, weil von jeder Bank muss es sowas ja auch vielleicht für Münzen geben. Und habe dann bei unserer Bank angerufen, Samstag früh, beziehungsweise ich kenne da eine, hab die angeschrieben. Und dann hat die mir einen Standort genannt, wo so ein Automaten stehen, wo du praktisch Geld nachschiebst oder das EC-Kärtle und unten kommt dann rolliert raus, kann wählen. Super, eine tolle Maschine, mein neues Lieblingswort heißt Münzrollengeber. Ist das deutsch?
Okay, super.
Ja, das hat uns aber Samstag und Sonntag tatsächlich gerettet.
Ja, glaube ich sofort.
Ja, Zugrecht ist nicht von 100 Euro Wechselgeld, sondern von deutlich vierstellig.
Mein Gott.
Na, was wir gebraucht haben, Samstag, Sonntag. Und dann schleifst halt das
Typen. Ja, also ja. Spätestens jetzt, oder? Ist der Leidensdruck groß genug für bargeldloses Zahlen nächstes Jahr, oder?
Ja, also wir waren bereit, aber die Teams waren nicht so scharf drauf. Und es sind jetzt wirklich viele Änderungen am Stand, die wir vorgenommen haben, die einfach außergewöhnlich sind. Und nächstes Jahr machen wir dann bargeldlos noch drauf. Was wir gemacht haben, aber was auch ganz gut ist, wir machen so Geldscheinprüfer, wie es eigentlich jeder ist mittlerweile, hat Tankstelle, was auch immer. Den kannst du, es geht wirklich so, also dauert keine halbe Sekunde, und so prüfen wir das. Also bis jetzt hatten wir noch gar keinen Falschgeld.
Ah, super. Ja, aber das wäre tatsächlich auch eine meiner Fragen gewesen, ne? Also wenn jetzt so viele so mit Bargeld so kommen, oder dann in dem Fall jetzt ja dann alle, wie hoch da so dieses Risiko ist, ne? Also das wird.
Also wie hoch das Risiko weiß ich nicht. Also Fakt ist, dass wir noch keinen einzigen falschen Schein hatten. Mhm. Weil wir das Geld ja dann regelmäßig auf die Bank bringen und bei denen läuft es ja der Zählprüferautomate. Ja. Also da war noch einer dabei. Ich hoffe, dass es so bleibt.
Ja, wir drücken die Daumen. Weil es ja so komisch auch, ne? So eine Situation dann.
Ja.
Aber Sie haben jetzt gerade gesagt, also früh kommt der Glühweinlieferant, ja? Aber ja. Der muss ja trotzdem wissen, dass er liefern muss, also für den Weihnachtsmarkt. Das heißt, wann sagen Sie dem Bescheid und wie läuft das? Wer sucht denn den aus? Gleich 2 Fragen. Also, wann und wer?
Also am Schichtende, 21 oder 22 Uhr, bekommen wir eine WhatsApp oder SMS-Nachricht mit dem Bestand. Also da steht auf 8 Liter oder 8 Kanister rot, 5 Kanister weiß. Und dann gucken wir, was so über den Tag durchgeht. Und dann gibt es ein vorgefertigtes Formular. Da steht alles drauf, was du bestellen kannst. Und dann machst du bloß 3 oder 5 oder 10. Das wiederum mit Foto, mit WhatsApp an Weinhändler. Und das wird dort morgens um 7 dann abgearbeitet und dann wird der LKW beladen. Und dann kommt es, der Weinhändler hat von unserem Stand auch einen Schlüssel. Und dann stellt er die Kanister einfach direkt in den Stand rein und nimmt die leeren Kanister auch gleich wieder mit. Also das funktioniert
super. Ist das immer der gleiche Wein, also jedes Jahr der gleiche Weinhändler?
Soweit ich es zurückverfolgen kann, ist es der schon ewig, ja.
Also der weiß, was auf ihn zukommt. Okay.
Ja, das ist brutal. Und das ist auch kein kleiner Laster, mit dem der kommt. Also das ist schon, also nicht wegen uns, der will ich von viele aus dem Remstal.
Ah, okay.
Ja, der ist hier aus dem Remstal, ist jetzt bei uns gleich in Kernen, ist ja kein Geheimnis. Dann im Remstal sitzt der und heißt auch Kern, noch zufälligerweise, so ein ganz altes Traditionsweinhändler hier.
Ja, cool.
Ja. Und dann sind wir halt irgendwann zusammengekommen, also ich kann nicht mehr nachvollziehen werden, aber schon sehr lange.
Okay.
Und funktioniert auch.
Ja, toll.
Funktioniert auch.
Wie viel Liter gehen denn so bei Ihnen da so durchschnittlich? Das würde mich jetzt ja schon mal interessieren, was die Menschen so an Glühwein trinken.
Also wenn ich sagen würde, ich habe jetzt nur ganz grob überschlagen, was wir zwischen letzte Woche Mittwoch und heute so an Verbrauch hatten. Also es sind deutlich über 1000 Liter am Tag.
Das hätte ich nicht gedacht. An
guten Tagen sind es eher 1500.
Boah, okay.
Ja, also wie gesagt, das ist nicht wenig. Nee.
Und wie viel Menschen sind da an dem Stand, also pro Schicht?
Wir arbeiten an der Tagesschicht zu zweit und in der Abendschicht zu dritt.
Wow. Die wissen dann auch, was sie gemacht haben?
Ja, tagsüber ist relativ entspannt. Das ist aber auch ganz gut, weil die Frühschicht, die macht dann den Stand auch noch sauber gleich, weil um 10 will ja kein Mensch Glühwein trinken. Ja. Also, oder
nur wenige.
Ich sag mal, nur wenige.
Das soll sie geben, aber ja.
Die machen dann sauber, spülen die Körbe mit den dreckigen Tassen, die am Vorabend noch übrig geblieben sind. Wie gesagt, das sind nur eine Minute zu laufen bis zur Spülmaschine. Gucken, Tassen ist ja auch so ein Thema. Also du brauchst ja genug Tassen. Na, auf der einen Seite brauchst du eigene Tassen, auf der anderen Seite bist du verpflichtet, alle Tassen, die zu dir kommen, zurückzunehmen.
Okay.
Das ist ja so ein einheitliches Pfandsystem auf dem Weihnachtsmarkt, das ist also auch ganz wild. Wir haben uns für eine Tasse entschieden, es gibt aber insgesamt 6, 7 verschiedene Tassen, die werden dann auch vom Veranstalter verkauft, die muss man kaufen. Und da gibt es weiße mit innen rot, schwarze mit innen schwarz, beige, dann noch alte, die sind rot-rot, dann gibt's aus Glas welche in schwarz und dann noch aus Glas. Und am Anfang hatten wir eben nur unser Sortiment, diese eine Tasse, und jetzt sind die Spülkörbe also wirklich bunt gemischt mit allen Tassen, die es auf dem Weihnachtsmarkt gibt.
Okay.
Und das darf halt auch nicht ausgehen, Taschen.
Nee, die müssen Sie bestimmt auch lange vorher bestellen, oder?
Nee, da reichen tatsächlich eine Stunde Vorlauf oder 2 Stunden. Wenn es nicht gerade Samstag, Sonntag ist. Und da haben wir haben hier so einen Bestellschein, das ist auch so logistisch, das ist bei uns auch hier auf dem Vasen, ist das Tassenlager.
Okay.
Und dann rufst du da an und sagst, du brauchst 500 oder 1000, was auch immer. Und eine Stunde später kann es hingehen, dann wird es direkt von der Palette ins Auto geschoben. Und dann muss es halt noch hin.
Okay.
So ähnlich wie der Wein.
Das fasziniert mich jetzt wirklich, dass das alles so, okay.
Und bei Weihnachtsmarkt?
Ja, muss halt einmal gemacht haben.
Ja, klar.
Bei Weihnachtsmarkttassen ist es ja auch so, dass die jedes Jahr ja so individuell gestaltet sind. Da steht ja noch das Jahr drauf und so. Und es gibt ja auch Leute, die dann mitnehmen, weil sie ja Pfand bezahlt haben und so. Aber eigentlich ist das nicht legal, oder?
Wieso? Doch, klar. Also wir haben ja auch keine Tassen. Also wir verkaufen die auch. Also wir müssen kaufen und verkaufen. Also es gibt keinen.
Also kann ich die auch einfach mitnehmen?
Natürlich, weil also das Tassenpfand ist 3 Euro. Und wenn du einen Glühwein trinkst, musst du dieses Pfand einmal bezahlen. Dann kannst du deine Tasse zum Büder auffüllen, abgeben. Du kannst aber genauso die tauschen gegen einen neuen oder du kannst sie einfach abgeben.
Mhm.
Und jeder, der Glühwein verkauft auf dem Weihnachtsmarkt, muss diese Tassen zurücknehmen. Das ist auch so eine Sache, die musst du nämlich zurücknehmen bis 20 Minuten nach Schließung. Also wenn du um 9 der Stand zumacht, musst du aber deinen Stand besetzt haben bis 21.20 Uhr, um dann denen, die sich um 9 noch einen Zapfen haben lassen, noch Gelegenheit zu geben, die noch abzugeben. Wird akribisch beobachtet.
Okay, da wird jede Minute ausgenutzt offensichtlich, ja?
Ja, also es sind tausend Sachen, aber irgendwie ist es ganz lustig, sage ich tatsächlich. Wirtschaftskontrolldienst war vorgestern Morgen da. Die gucken ja wegen der Hygiene und so weiter, sind die Maschinen geputzt, ist die Theke sauber. Hat der Glühwein, wie viele Weine auch, Sulfite. Das musst du dann auf deinen Tafeln, was du verkaufst. Also Glühwein, dann machen wir da oben Sternchen hin und eine Tafel drunter steht dann enthält Sulfite. Oder mein Lieblingsding war, wir bekommen den Wein in 25 Liter Kanister. Und die haben oben so einen Schraubverschluss drauf, groß, wie ein großer Kanister ist. Und dann schraubst du den auf und dann kommt von dem Zapfautomat, der hat 3 Ausgänge. Und dann steht unter jedem Tisch steht ein Kanister rot, ein Kanister weiß und ein Kanister Punsch. Und da kommt dann so ein Steigrohr rein und dann zapft es den praktisch direkt aus dem Kanister. Ja. Dann kam der Wirtschaftskontrolldienst und hat bemängelt, dass die Öffnung, also die ist schon wirklich so groß ungefähr, Deckel drauf, die Öffnung ist zu groß, da könnte was reinfallen. Wir müssen die Decke durchbohren auf Schlauchstärke, der Schlauch ist ungefähr so, ja, also das Ganze ist so, und der Schlauch ist dann so, und dann kommt der Deckel, also du nimmst den Deckel runter, bohrst das Loch rein, also natürlich, wir haben jetzt 10 Stück gebohrt, und dann schraubst du den Deckel wieder drauf, und dann kommt das Steigrohr rein, sodass da eben nichts reinfallen kann. Ja. Abends musst du die machen, das ist klar. Aber das sind also Sachen, die musst du halt unter Betrieb lernen. Ja. Musst du einmal machen. Aber ist okay. Ich sag ganz lustig eigentlich.
Aber jetzt haben Sie ja erzählt, okay, der Wein kommt, die Gläser, es muss gespült werden. Okay, die Leute, die machen es sicherlich ehrenamtlich, nehme ich einfach mal an. Ne? Das ist ja für eine gute Sache. Aber wie sieht es aus mit den Einnahmen? Also es lohnt sich schon für Sie, dass Sie da für den Förderverein tatsächlich auch so viel einnehmen, dass man den Kindern, Jugendlichen da auch eine Unterstützung zukommen lassen kann, oder?
Auf jeden Fall. Also das lohnt sich. Auch keine großen Geheimnisse. Alles. Also ich sage, wir betreiben diesen Stand. Die Ausschenken machen das ehrenamtlich. Die kriegen schon eine Entschädigung. Also so ist das nicht. Du musst die ja auch anmelden und alles. Aber es ist nicht so, dass man da zum Geldverdienen arbeitet. Man kriegt eher so eine Art Anerkennung, ist das. Ne? Und wenn das Ding abgerechnet ist, also der Glühwein bezahlt ist, die Maschinen bezahlt sind, der Strom bezahlt sind und alles Mögliche, dann fließt das Geld zu 100% tatsächlich in diese Förderung des Nachwuchssports. Also das ist Satzungszweck und das geht da zu 100% rein. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das dieses Jahr ausgeht, das weiß ich nicht. Aber aus den Abrechnungen vor Pandemie würde ich behaupten, es lohnt sich, dass man diesen Aufwand betreibt.
Weil das eine ist ja der Spaß, ne? Und das andere ist ja auch wirklich der Zweck. So, das gehört ja ganz schon dazu. Ja. Ne?
Also das, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob man das sagen muss, wie viel Euro das sind.
Nee, das müssen Sie nicht machen, aber, das ist klar.
Ja, aber ich würde sagen, das lohnt sich.
Haben Sie selber auch schon mal in so einem Stand gestanden? Und ausgeschenkt?
Ja, ich stehe oft genug da, aber zapfen tue ich nicht. Also ich habe das früher an anderer Stelle, also im anderen Kontext oder so, habe ich das schon auch gemacht. Ja klar, zu Studienzeiten zum Beispiel oder so, hat man ja auch alles Mögliche gemacht. Aber jetzt da, also ich zapfe nicht. Also im äußersten Notfall würden wir natürlich zapfen.
Ja klar,
also
bevor es ausfällt. Ne?
Also wir sind zentrale Organisationsstelle, macht eine Kollegin und ich machen das. Und wenn es jetzt so wäre, dass eine Schicht, also kann ja mal sein, um 10 öffnet der Stand und dann schreiben die zwei, die Schicht machen, wir können nicht kommen, hat einen Unfall, Auto kaputt, Straßenbahn fährt nicht oder sonst irgendwas, dann fahren wir natürlich hin, weil das kriegst du ja so schnell nicht hin, machen das Ding auf und zapfen. Ich hoffe nicht, dass das eintritt. Also das machen wir schon. Wir wissen ja auch,
Sie hatten schon angesprochen, es war jetzt 2 Jahre kein Weihnachtsmarkt, jetzt ist wieder offen. Haben Sie das Gefühl, dass sich das ausgewirkt hat, auch auf die, also dass es jetzt einfach mehr Leute noch auf den Weihnachtsmarkt gehen, weil sie quasi 2 Jahre nachholen müssen, oder ist es ein ganz normales Jahr?
Glaube ich nicht. Ich war jetzt jeden Tag drin, zu unterschiedlichen Zeiten. Mhm. Ne? Also morgens um 10 ist man ziemlich entspannt. Abends ist es recht voll. Also so die Rush-Hour auf dem Weihnachtsmarkt, die ist eigentlich so after work, würde ich mal sagen. Also beginnt so 16, 16.30, je nachdem, wer wo arbeitet und wann er halt begonnen hat, sagen wir es mal so. Und geht dann schon so bis um 8, halb 9, Freitag und Samstag geht es ja bis um 10. Also da ist dann schon gut was los. Ich habe nicht den Eindruck, dass mehr strömen als früher. Ich war beim Samstag drin und gut, Samstag ist die Stadt eh bombenvoll. Das ist logisch, da profitieren wir letztendlich ja auch von den offenen Läden, das muss man auch sehen. Ja. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Leute jetzt irgendwie zum Nottrinken kommen, weil sie jetzt 2 Jahre nicht trinken konnten.
Ich glaube, da konnte man trotzdem trinken.
Also, halt woanders.
Genau, nur einfach woanders. Ja.
Ich finde, also unser Stand hat den Charme, dass es tatsächlich, wir schreiben ja auch alle Sportvereine an zu diesem Thema und bieten denen auch an, wenn die mit einer Gruppe, Abteilung, was auch immer kommen, dann kriegen die von uns vorher ein PDF mit Gutscheinen, die können sie sich selber zusammenschnippeln. Da steht dann drauf, Verein XY Tag, und dann können die mit den Gutscheinen bezahlen und hinterher kriegen sie dann eine Rechnung, wenn wir am nächsten Tag die Gutscheine gezählt haben in der Kasse. Das entlastet und diesen Bargeldverkehr übrigens auch ganz schön.
Ja, das glaube ich, ja.
Ja, und also so, von daher, probiert halt alles möglich aus. Aber ich glaube nicht, dass mehr los ist. Ich denke, dass es zunehmen wird, sagen zumindest die Erfahrenen am Stand, die sagen, die erste Woche ist meistens noch ein bisschen ruhig. Und dann, je näher man an Weihnachten kommt, desto mehr frequentiert wird der Weihnachtsmarkt sein. Ich weiß es nicht, ob manche Menschen auch noch die Pandemie und damit auch eine gewisse Zurückhaltung und Vorsicht im Kopf haben. Das glaube ich schon. Also die eher noch so Menschenansammlungen meiden. Also auf dem Volksfest hatte ich nicht das Gefühl. Da war es wohl wie niemals zuvor. Sowohl draußen als auch in den Zelten. Und ich meine, im September, Oktober, wo das Volksfest stattgefunden hat, da wussten wir ja noch nicht so genau, dass wir jetzt so im Moment einigermaßen entspannt uns in dieser endemischen Lage bewegen. Aber da sind die Bierzelte genau wie in den Jahren vor der Pandemie. Die sind gerade in den Armen gelegen, alle auf den Wirtbänken gestanden, alle haben gesungen und getanzt, also perfekt. Ne? Und ich weiß nicht, ich muss mal schauen, ich glaube, so langsam geht so diese Angst oder diese Sorge, sich zu infizieren, die, ich habe so das Gefühl, das geht insgesamt so ein bisschen runter gerade, habe ich so. Also hoffen wir mal, dass so bleibt. Ne?
Ja, klar. Es ist eigentlich ein super Stichwort gerade eben gewesen, so mit so Tanzen auf den Tischen im Volksfest. Aber das passiert ja jetzt auf dem Weihnachtsmarkt ja eher nicht, oder? Oder haben Sie jetzt nicht auf den Tischen tanzen, aber Gott weiß wo, keine Ahnung. Aber gibt es so Sachen, wo Sie sagen, oh mein Gott, ja, also dank dem Glühwein haben wir schon so die ein oder andere wirklich kuriose Geschichte erlebt?
Besucherseitig weiß ich jetzt nichts Besonderes, würde ich mal sagen. Aber wir erleben natürlich alles Mögliche, das ist ja klar. Vor allem Irritationen, ne? Irrungen und Wirrungen. Die einen sagen so, die nächsten sagen so. Und die Information, also beide haben recht, aber irgendwie ist es dann doch dann nochmal ganz anders. Ist okay, jetzt hat man zum Beispiel die Situation, hat mich die Pforte im Rathaus darauf aufmerksam gemacht, dass da irgendwelche Menschen kommen, ihren Müll entsorgen, also irgendwelche Gastronomen. Das sind dann schon, die denken, die können ja da rein, dann gehe ich da halt auch rein und schmeiße da halt meinen Müll rein. Aber das geht halt gar nicht. Und die schütten dann das Fett in den Gulli rein. Ich meine, dazu gibt es Fettabscheider. Und das suchen wir die gerade, wer das ist, der da praktisch illegal seinen Müll im Rathaus.
Boah, aber das ist aber auch so ein Punkt, tatsächlich, den hatte ich so auch so im Hinterkopf, also der Müll, ne? Ja. Also was damit passiert, weil es sind ja so viele Menschen da aufeinander und man kennt es ja selber, man hat irgendwie was gegessen oder irgendwie und will es dann wegtun und guckt so zum Müll immer und denkt sich, okay, also der läuft jetzt über, okay, suche ich mir mal den nächsten. Das ist ja schon auch ein Problem, oder?
Also wir erzeugen im Prinzip keinen, also tatsächlich keinen.
Bei Ihnen ja eigentlich nicht, ne? Bei Ihnen sind es die Tassen.
Nein, gar nicht. Also wir erzeugen tatsächlich, natürlich brauchen wir innen im Stand, also zum Putzen und so weiter, da haben wir Lappen und wenn es schnell gehen muss, dann nimmst du halt mal einen Zebrawischer weg. Und so die Theke abwischen, weil der nicht gleich wieder Wasser holen muss. Aber wir brauchen am Tag, also ich denke, unser Müllaufkommen beträgt pro Tag weniger als 25 Liter, weil wir haben nämlich innen einen einzigen Mülleimer und wir entsorgen ja nicht draußen. Und der ist abends bisher noch nie voll gewesen. Und das ist ein 30 Liter Eimer.
Das ist ja super. Ja.
Also mehr brauchen wir nicht. Mehr brauchen wir nicht. Und natürlich, ja gut, wenn jemand sich bloß den Glühwein holt und nebenan die rote Wurst, da hast du natürlich dann den Müll. Aber es sieht eigentlich auf dem Weihnachtsmarkt nicht wild aus, ist mir bis jetzt nicht aufgefallen. Also kein Vergleich mit Volksfest oder so.
Natürlich. Ja, vielleicht hat sich da ja auch ein bisschen was verändert. Also an den Materialien, auf denen oder mit denen ausgeschenkt wird. Ja, also.
Ja, du kriegst jetzt auch für so eine Wurst, kriegst du ja auch keinen Pappteller mehr. Irgendwie hatte ich jetzt das, sondern nur so eine dünne Serviette. Mhm. Also irgendwie muss man ja auch was machen. Ja, klar. Ne? Also wir produzieren ja sowieso Müll ohne Ende.
Das stimmt.
Ja. Also von daher gucken wir schon danach auf. Ja.
Ist denn der Stand auf dem Weihnachtsmarkt eigentlich der einzige, also wo Sie so, ich sag mal so alt, auch einfach Geld einsammeln für den Förderverein oder gibt es noch andere Veranstaltungen, wo Sie in irgendeiner Art und Weise was ausschenken und so ein Äquivalent zum Weihnachtsstand?
Nein, haben wir gar nicht. Das ist tatsächlich, wie sagt man so schön, die Haupteinnahmequelle. Die Haupteinnahmequelle. Es gibt noch einen jährlichen Zuschuss von der Landeshauptstadt Stuttgart zu diesem Förderverein. Also praktisch für die Verwaltung des Vereins. Das ist nicht die horrende Summe, aber es ist cool, dass es das gibt, dass man einfach den Betrieb aufrechterhalten kann. Was wir früher im Förderverein relativ viel gemacht haben, ist Firmen angeschrieben. Ich würde mal sagen, die sogenannten Bettelbriefe. Mhm. Das war aber so rückläufig vor vielen, vielen Jahren schon, dass man im Prinzip das ganze Ding auf den Weihnachtsmarkt gesetzt haben. Also da schreibst du dann endlose personalisierte Briefe und kriegst mal 200 Euro oder sowas. Also nicht wegen den 200 Euro, dass das wenig wäre oder so. Aber der Aufwand steht in keinem Verhältnis zum Ertrag. So muss man es, glaube ich, sagen. Und ich habe auch, wie gesagt, die letzten zwei Winter, wo der Weihnachtsmarkt nicht stattfinden konnte, da habe ich einfach gedacht, na gut, verkaufen wir es halt hier aus dem Keller. Und das war eine coole Geschichte. Ich habe nur Glühwein angeboten, entweder normal oder Glühwein aus Weißwein. Und man konnte ihn nur kartonweise abnehmen. Und nur mit einem Bestellformular, das nur per E-Mail geschickt werden konnte und nur hier abzuholen war. Zu einem vorher vereinbarten Zeitpunkt in einem begrenzten Zeitfenster. Und dann habe ich den kompletten Bestand, Flaschenbestand vom Stuttgarter Weihnachtsmarkt verkauft letzten Winter. Da wurde ja abgesagt, war ja aber alles produziert, ja, wurde ja in Stuttgart zwei Tage vor Eröffnung abgesagt. Und dann habe ich noch den Ludwigsburger den Glühwein von Ludwigsburg noch mitverkauft, vom Ludwigsburger Weihnachtsmarkt und den von Schondorf auch noch, wenn ich mich richtig erinnere. Also alle etikettierten Flaschen, alle etikettierten Flaschen habe ich aber hier aus dem Keller rausverkauft. Aber da bringst du natürlich nicht das Geld zusammen, das ist ja klar, ja. Ne? Wenn du Glühwein aus Tassen verkaufst und du kriegst auch nicht die Masse hin. Aber es war eine lustige Aktion und es waren einige tausend Flaschen mehr.
Krass, dass das so geklappt hat. Und wie sehen Ihre Aufgaben im restlichen Teil des Jahres aus, wenn man vom Weihnachtsmarkt absieht?
Also das machen wir so nebenher tatsächlich. Also das ist wirklich so ein Hauruck-Projekt. Wir sind, was ich vorher gesagt habe, wir sind die Dachorganisation aller Stuttgarter Sportvereine. Und damit sind wir für die letztendlich Beratungsinstanz. Wir sind politische Interessensvertretung, also gegenüber Stadtpolitik, wir haben sehr viel Sportpolitik, gegenüber dem Gemeinderat. Wir sind die Vertreter gegenüber der Verwaltung, ganz egal, ob das jetzt das Amt für Sport und Bewegung oder Schulverwaltungsamt, Sozialamt, Jugendamt, im Prinzip haben wir mit allen zu tun. Und das geht wirklich, also das geht kreuz und quer. Also sehr viel Vereinsberatung. Es gibt so Themen, naja, ich sag's mal so, Sport ist Teil der Stadtgesellschaft. Nichts anderes und damit findet das, was in der Stadtgesellschaft stattfindet, irgendwie auch in den Teilbereichen statt. Also es gibt viele Themen, die uns umtreiben. Im Moment ist es dieses große Thema Inklusion. Da haben wir uns auch gemeinsam mit der Stadt um die Special Olympics beworben. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Das sind praktisch die Olympischen Spiele für Menschen mit geistiger Behinderung oder mehrfacher schwerer körperlicher Beeinträchtigung. Und da haben wir uns beworben letztes Jahr und den Zuschlag bekommen. Und da kommt jetzt nächstes Jahr, also als eine von 24 Kommunen in Baden-Württemberg, ist auch ein cooles Projekt. Und da kommt eine Delegation, die aus Großbritannien, die Delegation kommt zu uns nächstes Jahr im Juni für 4 Tage. Das ist so ein Host-Town-Programm, nennt sich das. Und für die machen wir 4 Tage Programm. Viel spannender ist aber das, was wir als Bewerbungsinhalt geschickt haben. Nämlich, wir wollen über diese Bewerbung das Thema Inklusion im Sport nach vorne treiben. Da ist praktisch so ein Netzwerk gegründet. Die offizielle Verkündung ist dann während dem Hostown-Programm, aber das Netzwerk ist jetzt gegründet. Da sind jetzt schon 15 oder 20 Vereine dabei. Wir haben die Caritas dabei. Wir haben den Special Olympics Verband dabei und tauschen uns da regelmäßig aus und gucken, wie man eben Angebote auf der Vereinsebene installieren kann. Thema Ganztagesschule war ein großes Thema für uns, weil wir da unbedingt dabei sein wollten. Auch das haben wir verhandelt. Also es sind, wie gesagt, es wird nie
große Themen, also mehr.
Ja. Dann dieses Thema Zusammenarbeit von Vereinen, also Kooperation bis hin zur Fusion ist ein Thema, weil die Aufwände steigen halt im Ehrenamt immer mehr und die meisten Vereine sind halt auch tatsächlich immer noch ehrenamtlich engagiert, also ehrenamtlich geführt sowieso, aber werden auch ehrenamtlich umgetrieben. Und da wird der Aufwand einfach immens, immer mehr. Und da muss der was der tun kann. Wir fangen jetzt so ein Digitalisierungsprojekt an. Also wie gesagt, das geht kreuz und quer. Alles, was irgendwie mit Sport zu tun hat, haben wir letztendlich auch damit zu tun. Außer mit dem Leistungssport. Da haben wir außerhalb der Sportförderung kümmern wir uns nicht um Leistungssport. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir haben eine Jugendorganisation noch, also die Sportpreis Jugend Stuttgart, und dann haben wir noch zwei große Programme, die wir umtreiben, also wo wir die Trägerschaft haben. Also in der Summe sind es 20 Angestellte und es sind dann noch 6 Freiwillige. Also wir haben einen Freiwilligendienst seit dem Jahr 2007, haben wir immer zwischen 4 und 7 Freiwillige jedes Jahr da. Dann haben wir in der Regel immer 1, 2 Werkstudenten und 1, 2 Pflichtpraktikanten, also die immer so ein halbes Jahr da sind.
Das klingt nach viel Arbeit, ne? Auf wenig Schultern.
Ja. So ist es. Aber alles gut.
Bleibt dann überhaupt noch Zeit für Hobbys wie zum Beispiel Lesen oder Bücher?
Also ich lese natürlich. Also die Frage stelle ich mir auch, was machst du denn eigentlich mit der Zeit, die du frei zur Verfügung hast, also diese freie Zeit? Und also ich habe mich jetzt so ein bisschen mehr dem Fahrradfahren wieder verschrieben. Fahrradfahren ist ein recht zeitintensives Hobby, würde ich mal sagen, wenn du es einigermaßen betreibst. Aber ich lese jeden Tag. Und zwar immer dann, wenn ich zu Bett gehe, gucken am liebsten. Und dann lese ich, also ich war immer, ich konnte diese Tolinos und wie sie alle heißen, eigentlich nie leiden. Und bis ich irgendwann mal festgestellt habe, vor einigen Jahren schon, dass das gar nicht so schlecht ist, da wenn du nämlich tatsächlich einschläfst, merkt sich dein Buch, wo du warst, und du musst das Licht nicht ausmachen.
Ja, das stimmt. Ja.
Ja, und so lese ich eigentlich jetzt mittlerweile, ich würde sagen, ja gut, 75-80% der Bücher, die ich lese, lese ich eigentlich elektrisch, also mit diesem Tolino. Aber das ist ziemlich cool, weil du kriegst viele Bücher drauf, vor allem wenn du mal wegfährst, und das kannst du auch zum Radfahren mitnehmen. Dann kannst du das einfach drauf tun. Und früher haben wir immer die riesen Schinken gehabt, und wenn man dann auf dem Rücken gelesen hat und eingeschlafen ist, dann ist das wieder eingeschlafen. Ja. Mal schlafen, Schwamm oder Beulen oder sonst irgendwas gehabt. Aber ich lese schon auch noch haptisch. Mhm. Also das eine oder andere Buch lese ich auch noch haptisch, ja.
Dann freuen wir uns jetzt über Empfehlungen von Ihnen.
Ja, ich hatte das vorher da noch gelesen und habe überlegt, was empfehle ich denn? Und ich habe so ein gewisses Faible, so die letzten Jahre für Skandinavien. Mhm. Aber nicht nur Skandinavien. Aber ich mag, das ist jetzt so 5, 6 Jahre her, da habe ich den Norweger, den Jo Nesbø, entdeckt. Ich meine, den kennt ja jetzt also wirklich auch jeder und hat ja auch jeder gelesen. Der hat mich aber ziemlich gefesselt, muss ich sagen. Im Anfang. Irgendwann bist du dann auch satt. Ich habe dieses Problem bei diesem Jean-Luc Banalek zum Beispiel gehabt, mit den bretonischen Büchern, die kennen Sie ja auch, das wird ja auch rauf und runter dekliniert, kreuz und quer. Und da habe ich auch den ersten gelesen und habe gedacht, naja, eigentlich ganz gut gebaut, gebastelt, ist den zweiten und den dritten, und irgendwann war ich aber von dem satt. Mhm. Dann habe ich mich ein bisschen anders orientiert und habe so ein bisschen kreuz und quer gelesen, zwischendurch auch tatsächlich mal eher so deutsche Literatur vielleicht nochmal ausgegraben. Also Zauberberg war eines meiner Lieblingsbücher schon ein paar Jahre zurück. Und jetzt lese ich gerade ein schwedisches Ehepaar, die heißen Björn Lund. Die finde ich ziemlich gut, da lese ich jetzt gerade das zweite. Und das ist so, wie soll ich denn sagen, also das ist gut gebaut von der Struktur her, das ist spannend gemacht, ist nicht so blutig und nicht ganz so destruktiv und nicht ganz so psychotisch, will ich es mal sagen. Es sind relativ normale Charaktere. Ich meine, das haben wir sowieso so ein Phänomen, dass jeder Hauptcharakter irgendwie selber einen Tick hat, ne, oder einen Tacken, was auch immer. Das ist okay. Bei denen nicht so ausgeprägt. Das ist das Zweite, das ich lese, das fand ich ganz gut. Ich habe auch diesen, Carsten Dusse mit dem 18 Morgen, glaube ich, gell? Den hat auch jeder, wurde auch durchs Dorf getrieben, dann hat man mir den auch wärmstens empfohlen. Dann habe ich halt mal einen gekauft, fand den auch ganz unterhaltsam, habe einen zweiten gekauft, fand es dann aber eigentlich eher schon langweilig, muss ich sagen. Aber von der Idee her fand ich es ganz charmant. Tatsächlich. Jetzt lese ich nebenher eins, also ich lese manchmal 2 oder 3 Bücher dann auch parallel. Jetzt lese ich, so eine Story von einem ehemaligen Fußballprofi, ist jetzt auch gerade auf der Spiegel-Bestsellerliste. Das Seben, der bemängelte System, da geht es eigentlich eher so um Bildungsgerechtigkeit, ist eigentlich ganz spannend, das aus der Sicht eines Fußballers, also der hat, das weiß ich nicht genau, dass ich es nicht falsch sage, entweder serbische oder kroatische Wurzeln, weiß ich nicht, kam auf jeden Fall hierher, also zugewandert, wurde dann Fußballprofi über Umwege und hat irgendwann erkannt, dass das, was er tut, eigentlich nicht das unbedingt ist, was eigentlich unsere Gesellschaft irgendwie so förderlich ist. Das ist ganz spannend, das kannst du aber nicht am Stück lesen. Da liest du mal 20 Seiten, dann war 50 und dann legst du es mal wieder 2 Wochen weg, weil es einfach zu viel wird. Einfach zu viel.
Ja, klar.
Das ist für mich aber ganz gut zum, also erstens zum Wachbleiben. Also
aber es ist eine tolle Mischung. Auf jeden Fall sehr spannungslastig.
Kann ich auch so unterschreiben.
Aber das, wie gesagt, also ich bin relativ offen, aber jetzt habe ich gerade diesen Trend eben da. Zu diesem schwedischen Ehepaar, das ändert sich wahrscheinlich im nächsten Monat wieder, wenn ich dann von denen 2 oder 3 gelesen habe, kommt ja auch auf einmal nach vorwärts kommen, immer. Es gibt ein paar schöne, die manchmal auch lese ich sie 2-mal, nicht allzu häufig, aber manchmal. Von dem Martin Sutter vor kurzem eins gelesen, fand ich auch ganz schön, ich weiß nicht, was nämlich hieß, das Abschalten, weil das schon ein halbes Jahr her oder 3/4 Jahre, ich glaube, es hieß Abschalten. Das war ziemlich, das fand ich gut gemacht. Und ansonsten, also ich würde das halt alles zurückverfolgen können. Ich lese auch dann Asterix und Obelix, aber die kommen ja nur noch selten. Und der letzte war in so einer blöden Schrift geschrieben, dass man schon nicht lesen kann. Haben Sie den gelesen?
Nein.
Ja. War wie Hieroglyphen im Prinzip. Ja, das ist so altlastig. Also früher hat man das halt immer gelesen, Asterix und Obelix. Aber wie gesagt, jetzt kommen ja nicht mehr viele.
Aber es sind ja schon eine ganze Menge Empfehlungen jetzt, die wir so auch mit reinnehmen. Toll, vielen Dank. Ja. Wir schicken jetzt alle, die in Stuttgart und Umgebung wohnen, natürlich zu ihrem Glühweinstand. Das versteht sich ja jetzt von selber, ja? Dass wir das natürlich entsprechend nochmal deutlich machen. Und für alle, die weit weg sind, die können trotzdem mal ein Auge auf den Stuttgarter Weihnachtsmarkt werfen. Es gibt ja genügend Bilder und genügend Berichterstattung und der ist halt einfach auch sehr schön. Und es lohnt sich, Stuttgart ist sowieso eine Reise wert, sage ich immer wieder gerne. Insofern, vielen, vielen Dank. Sie haben uns echt so ein bisschen in die Weihnachtsstimmung reingeholt und wir sind auf jeden Fall an Ihrem Stand. Sind wir eigentlich jedes Jahr. Also sofern er stattfindet, sind wir da.
Also, wenn er kommt und ich zufällig da bin, dann seid ihr selbstverständlich auch eingeladen.
Vielen Dank.
Ja, nein.
Okay. Vielen Dank für das Gespräch, das für Ihre Zeit, die Sie uns gewidmet haben, bei all den vielen Aufgaben. Wir wissen es sehr, sehr zu schätzen, dass Sie bei uns im Podcast zu Gast waren. Und ja, und wir wünschen Ihnen einfach viele Einnahmen und tolle, spannende Projekte. Aber es hat sich ja auch so genauso angehört. Sie haben ja große Sachen vor. Genau. Vielen, vielen Dank. Tschüss.
Gut, vielen, vielen Dank.
Tschüss.
Für unsere Buchplauschhörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher. Entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch, oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben. Ihr wollt das einfach mal ausprobieren? Buchplausch und BookBeat schenken euch einen ganzen Monat BookBeat for free. Meldet euch einfach mit dem Rabattcode Buchplausch bei BookBeat an oder geht auf die Seite www.bookbeat.de/buchplausch und schon seid ihr dabei. Den Link, den haben wir auch noch einmal in die Beschreibung der Podcast-Folge eingefügt. Also nutzt dieses wunderbare Angebot, einen Monat lang so irre viele Hörbücher zu hören, wie ihr wollt. Denn genauso funktioniert BookBeat. Das ist nämlich toll. Ihr könnt so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt. Das ist doch jetzt genau das Richtige, oder? Also ausprobieren. Wir freuen uns mit euch. Bis dann.